Biertaucher-Podcast, Folge 15.
Oh my God, I'm back. I'm home. All the time it was. We finally, really did it. You maniacs! You blew it up! Damn you! God damn you all to hell!
Biertaucher Podcast. Mit Gregor Bittung und Horst Jens. Biertaucher Podcast.
Aber zum Erstaunen des amerikanischen Militärs nicht mit Astronauten, sondern mit Affen.
Gluck, gluck, gluck. Gluck.
Biertaucher Podcast,
Folge 15.
Ja, mit Horst Jens und
Gregor Bridum. Und was Sie soeben hörten, war die super von Gregor zusammengemischte Jingle.
Ja.
Aus dem Planeten Affen.
Richtig. Mit Audacity. Also mich hat es wieder mal gepackt seit langem. Und da ich habe das letzte Mal, haben wir das ja schon angerissen, dass ich sehr viel konsumiert habe aus dem Universum Planeta Affen und dann wollte ich was zusammenschneiden.
Das ist auch so ein bisschen behaart heute.
Ja, richtig. Das ist, glaube ich, schon die Auswirkungen. Ich muss auch langsam wieder aufhören damit. Mit dem Planeta Affen, sonst werde ich noch verrückt.
Professionelle Frage dazu. Die Rechte zur Musik, die du da verwendet hast und diese Speech-Samples, die gehören dir natürlich nicht.
Autsch. Also die Speech-Samples schon. Also die Speech-Samples, also die aus dem Film stammenden, ja. Speech-Samples nicht. Unsere, die von uns eingebauten, die ja oft auch kommen, stehen ja netterweise unter CC-Lizenz.
Ja, unsere, aber genau. Deren nicht.
Ne? Deren nicht, nein. Da bin ich schuldig im Sinne der
Das heißt, Anklage. Das hast du jetzt zitiert, à la Gutenberg?
Eigentlich schon, ja. Ich weiß also, nicht.
Dies ist jetzt der Quellennachweis. Wir haben das zitiert, um natürlich Werbung zu machen dafür.
Ja, natürlich.
Wodurch wir uns erhoffen, dass sie uns rechtlich nicht belangen werden, was aber trotzdem sein könnte.
Okay, ja, Anklage. So ist das ja. Also ich komme ja aus vielen Musikrichtungen, aber unter anderem auch aus dem Hip-Hop. Dort ist ja die Sample-Kultur ganz hoch. Und mir schmerzt es im Herzen, dass da einfach die rechte Lage immer so verquer und so schwierig ist. Weil eigentlich ist es ja eine Hommage an Planet Affen hier zum Beispiel und man muss sich trotzdem Sorgen machen, weil die Rechte nicht garantiert sind.
Tja.
Ich bin ja auch übrigens schon Wiederholungstäter, muss ich gestehen.
Du hast das schon öfter gemacht?
Ich habe eine geheime Identität, die ist so geheim, dass es der zweite Dieter Vogel ist, wenn man einen Namen eingibt. Ich habe einen Account am Soundpark, FM4 Soundpark, sagt ihr was?
Nein.
Das ist eine Musikplattform, wo jeder Musiker ihre Files hochladen können und anderen Leuten präsentieren, die hören sich das an. Und es gibt sogar, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, einmal im Jahr einen Sampler von FM4 herausgegeben, wo die besten erfolgreichen Tracks dann veröffentlicht werden auf einem Sampler.
Was passiert mit den Rechten von den Uploadern?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss gestehen, dieser Account ist nicht wirklich aktiv. Ich habe auch ein komplett infantiles Avatar-Ding raufgeladen von Naruto und so. Und ich habe mich seit Jahren nicht mehr eingeloggt. Also ich weiß gar nicht meine Zugangsdaten mehr, muss ich gestehen. Aber ich habe so 4 Tracks, wo ich nochmal so ein bisschen aktiv war, musiktechnisch, habe ich da mal hochgeladen. Und ja, man kann halt, wenn man samplet aus, ich mag das halt gern, wenn man samplet aus Filmen und so, man kann ja aus dem Vollen schützen. Ich mag so gern deutsch synchronisierte Sachen. Und auf einem Track habe ich halt aus einem Hörbuch von der Bill Clinton-Biografie gesprochen, von der Stimme von Robert De Niro.
Wovon du weder vom Verlag noch vom Sprecher die Rechte gehabt hast?
Ja. Das ist vollkommen
richtig. Und da hast du etwas gemacht, also einen Podcast, den niemand gehört hat bislang?
Nein, das ist kein Podcast, sondern das sind einfach 4 Musiknummern, die ich zusammengeschustert habe.
Also du hast aus der Sprechvorlesung eine Musik gemacht?
Ja, es ist ein Hip-Hop-Track und da kommt halt irgendwie so kurzes Sprachsample auch vor. Also ja, also wie gesagt, man muss wirklich darauf achten. Ich bin da leider nicht so konsequent, aber ich werde mich bemühen in Zukunft natürlich.
Die Lösung, die korrekte, wäre natürlich gewesen, dass sämtliche Verlage das als Creative Commons lizenzierte Stück rausbringen. Sie könnten sie als No-Commercial verwenden.
Ja, oder? Natürlich. Das
heißt, du dürftest es verändern und auch veröffentlichen, solange du kein Geld verlangst. Was du aber auch nicht dürftest im Bierdocher Podcast, weil wir verlangen zwar kein Geld, aber wir haben einen Spendenbutton.
Damit sind wir kommerziell.
Damit sind wir so absolut kommerziell. Wir machen ja auch Schleichwerbung für Planeta Affen zum Beispiel.
Ja, stimmt. Ja, du hast recht, du hast recht.
Nun gut, aber bei unserer überschaubaren Hörerzahl
bleibt das Risiko. Ich glaube, das ist ja, also wenn das
SWAT-Team von 20... Das ist natürlich extra dumm von uns, dass wir jetzt die Podcasts archivieren. Ne?
Ja, natürlich, das bleibt dann. Aber da gibt es den Mechanismus, also falls es wirklich Probleme geben sollte, Depublizierung.
Depublizierung?
Das wird oft betrieben von Zeitungen und auch von... Mediatheken, also vom Fernsehen.
Dann wird etwas aus dem Archiv gelöscht.
Richtig, aber wir wissen ja, wie das Löschen aus dem Internet so gut funktioniert.
Tja. Apropos, ich habe ein paar Newsmeldungen gelesen in meinem ständigen RSS-Feed und da ging es um die Deutsche Verlaggemeinschaft Buch und Musik, gibt es sowas? Und die wollen wieder, was wollten die? Also die wollten Vorratsdatenspeicherung und sie wollten Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen.
Na, Juppie, das gute alte Thema immer wieder hoch.
Ja, also sie arbeiten fest an ihren...
Ja, ich wünsche ihnen keinen...
Und du mit deiner Kopier- und Erstell- und Mixpraxis lieferst ihnen noch eine Steilvorlage.
Vielleicht mache ich ja noch eine Version, wo ich dann alle Speech-Samples selber einspreche. Aber, das ist die Frage, ob es dann nicht auch Probleme gäbe, weil der Textwort gleich ist oder so. Das könnte dann nicht auch...
Das ist zumindest schon viel schwieriger.
Ja, das wäre dann schon viel schwieriger.
So, ich wundere mich, warum eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen ist, alle Buchstaben des Alphabets zu patentieren.
Das wäre das Spitze. Ja,
und dann
das,
ordentlich
ab. Jetzt bringst du nicht noch
oder,
auf Ideen.
Oder jede Note einzeln.
Du hast die besten Ideen, Horst. Behalte dies aber für dich.
Okay.
Also, weil das könnte gefährlich werden. Es klingt so schildbürgerhaft, dass es wieder wahr werden könnte. Ja, ich habe noch Hausmeisterthemen.
Bitte schön.
Erstens ist mir aufgefallen, dass der OLPC-Beitrag, das Interview mit Christoph Dermdorfer, super angekommen ist. Das sind diverse Male irgendwie retweetet worden. Und das
ist jetzt Thema, aber schon heftigste Selbstbereitung.
Ja, aber es ist ja Hausmeister-Thema, das geht es um uns, das ist das Mietergequatsche.
Ich habe auch gehört, es war Revolution in Libyen und eine Nuklearkatastrophe in Japan unlängst und die Werbung klagt ein, aber das ist wirklich nicht so wichtig wie das unsere letzte Folge.
Ja, richtig, aber wenn man da, dann kann man die Open-Source-Szene auch in Relation, weißt du, was jetzt abgeht auf der
Welt. Nein, ich bin voll deiner Meinung, das ist einfach wichtig.
Das andere ist So meinst du das. Ja, und es wurde von den alten Medien ja auch aufgegriffen. Also es gab einen Beitrag im ORF, im Weltjournal, den kann man sich sicherlich in der Mediathek anschauen. Und heute habe ich es im Webstandard gesehen. Ja, wieso? Ist doch nur ein bisschen geraschelt. Und im Webstandard haben sie auch eine kurze Story drüber gebracht. Das heißt, wir sind eigentlich die Avantgarde dieser Themen.
Jetzt wage ich ein bisschen zu bezweifeln, dass die beide von unserem Podcast gewusst haben, aber trotzdem gut, dass wir die
Themen haben. Mit einer gesunden Portion Größenwahn, kann man das schon durchargumentieren. Dann das Zweite, was ich ansprechen wollte,
ich muss jetzt noch sagen, Gregor, der Hightech-Junkie, liest nämlich jetzt etwas, was er mit Kuli krakelig auf einem Papierzettel gemalt hat, liest er jetzt
ab. Das ist gar nicht
noch dazu in Handschrift, in Blockbuchstaben.
Ja, das ist meine Handschrift, sind Blockbuchstaben.
Okay, bist du auch einer, der in Blockbuchstaben Handschrift?
Ja, ich habe mir furchtbarerweise irgendwann mal...
Okay, warte, lass mich vorlesen, machen wir das noch mal. Subotron Yogi Neufeld. Ah, super, super Thema.
Richtig.
Seine Vorträge gehen los.
Ja, es gibt eine neue Vortragsreihe.
Genau.
Pro Games heißt die. Hat ein bisschen einen anderen Fokus, habe ich heute gelesen, als die vorigen Vorträge, weil es einen sehr praxisbezogenen Zugang hat.
Man sollte vielleicht dazu sagen, für unsere Nicht-Wiener Hörer, Yogi Neufeld leitet den Subotron Shop im Museumsquartier in der Electric Avenue. Und hat so einen kleinen Shop, wo man alte Videospiele kriegt, alte Computerspiele, Geräte und alles, was zum Thema Gaming und Retro-Gaming speziell.
Ich glaube, du hast ihn im Podcast sogar schon mal erwähnt.
Kann man nie oft genug sagen.
Ja, auf jeden Fall. Du. Also es schaut sehr interessant aus.
Außerdem bitte, er ist, glaube ich, das einzige kommerzielle Geschäft, wo meine Flyer aufliegen.
Okay.
Ossa. So ein leibender Typ ist der.
Ja, und es kommen, die Vorträge sind bunt gewürfelt. Also es gibt so Wirtschaftstage, wo Leute also Vertreter aus der Wirtschaft kommen. Es geht,
glaube ich, eher um Game-Industrie und Game-Edukation. Also,
Berufsfelder.
Genau, Berufsfeld Game-Programming. Und nächsten Donnerstag ist, glaube ich, Sproing, ne? Die Firma.
Aha.
Firma Sproing, das ist eine, ich glaube, aus Wien, eine Videospielfirma.
Okay.
Bin jetzt aber nicht ganz sicher dabei.
Ja, ich habe gesehen, dass auch die TU teilweise Vorträge hat, nämlich das Institut für Computergrafik und Algorithmen. Ich glaube, aus diesem Eck oder so stammen auch die Broken Rules-Leute. Also es wird sicher interessant und ich überlege mal, ob ich
am Donnerstag hin. Vielleicht Citizen Reporter
Biertaucher-Podcast. Ist ja bei mir gleich um die Ecke, es wäre eigentlich blöd.
Jetzt braucht man das ein riesiges Biertaucher-Podcast-Logo, das wir dann auf unserem Übertragungswagen und seine Mikrofon-Pappmanschette, ne, dass man, wenn wir fotografiert werden, dass dann riesengroß steht, Biertaucher-Podcast
ja, berichtet live. Vor allem brauchen wir so einen Journalistenhut mit Krempe, wo
Presse. Steht Presse, genau, das ist viel besser als ein echter Presseausweis.
Ja, das hat sowas. Ja, und das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Zensur, weil wir ja gesagt haben, wir thematisieren, wenn wir was rausschnippeln aus dem Podcast.
Haben wir das nicht letztes Mal schon gemacht?
Ja, das letzte Mal und jetzt diesmal habe ich Sachen anzukündigen.
Wie, du redest jetzt darüber, dass du etwas aus diesem Podcast rausschneiden willst?
Nein, es geht um den letzten Podcast, den wir gemacht haben.
Ah, Moment, da haben wir uns aber selbst zensiert, weil wir mit dem Mikrofon...
Das war mal die ganz große
Bitte. Das war nämlich so toll, wir haben so super geredet. Sonnenuntergang mit Bier in der Hand.
Ah, das war super.
Die Themen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es gegangen ist, aber es war einfach ursuper. Ja. Vor allem hätte ich meine Steuererklärung machen sollen stattdessen, aber wir haben einfach stundenlang gequasselt und dann sind wir drauf gekommen, dass halt...
Ja, meine Schuld. Die Batterie ist ausgegangen.
Ah, die Batterie ist auch ausgegangen?
Ja, nur die Batterie ist ausgegangen.
Ich habe gedacht, wir haben
uns verdrückt. Nein, verdrücken war es gar nicht. Das ist mittendrin die Batterie ausgegangen und ich habe versucht, das noch wieder herzustellen mit einer Open-Source-Software, die sich Photorec nennt, die eigentlich ziemlich toll funktioniert. Sind 3 Sekunden sind noch aufgetaucht irgendwie, aber das war dann nicht mehr zu retten. Ja, ich habe dich ja gebeten, am Ende wegzuschneiden, das Affengespräch, weil am Ende, weil ich wollte das mit der Signation und ich wollte das in einem einheitlichen
haben. Du hast letztes Mal schon ganz viel über Planetaraffen
geredet. Ja, genau, das werde ich diesmal wiederholen.
Diesmal voll Planetaraffen.
Und diesmal wird es hoffentlich auch aufgenommen.
Tja.
Ja. Und was mir aufgefallen ist, du hast weggeschnippelt das Ende vom Battlefield 2 Gespräch. Da habe ich nämlich habe einen nicht so schlauen Beitrag geleistet. Ich habe nämlich gemeint, dass Open Source und Spiele so eine Sache sind. Und da ist genau das ist abgeschnitten, der Satz irgendwie.
Ah,
und das wollte ich das wollte ich eigentlich nur hinzufügen, dass wir da mal einen Deep Thought, dass wir noch länger drüber reden können, weil ich bin ja nicht negativ eingestellt der ganzen Geschichte.
Mach mal einen Open Source Gaming Schwerpunkt.
Ja, genau.
Aber vielleicht nicht
weil ich habe mir schon, ja genau, nicht heute. Aber ich habe mir halt so Gedanken gemacht, warum das in der Spieleindustrie, warum da die Open-Source-Szene eine Sonderstellung hat, weil die Art der Programmierung schwierig ist, weil Künstler wie Grafiker...
Nein, du hast die Antwort schon in deiner Fragestellung gegeben.
Ja.
Es geht um das Wort Industrie.
Ja.
Solange sie kein Geschäftsmodell hat, wird sie nicht viel produzieren.
Ja, du hast recht.
Nein, es gibt eine Open-Source-Gaming-Szene, aber nur sehr wenig Open-Source-Gaming-Industrie.
Ja, stimmt. Stimmt.
Aber es ist nicht unsichtbar und es ist nicht vorhanden. Aber
bei mir, also mein Gedanke dazu war irgendwie, dass ein Spiel eigentlich so in Richtung Buch oder Musikstück geht, wie ein interaktives Buch oder so. Und dass da
so interaktiver Webcomic und so gibt es ja immer wieder Versuche.
Richtig, ne? Und dass da natürlich ganz andere Rechte, wie wir sehen an der Musikindustrie oder Buchindustrie, dass da einfach vom Copyright her einfach ganz eigene rechtliche Dinge noch zu betrachten sind. Aber das können wir ja ein anderes Mal besprechen.
Machen
wir
das mal. Ja, genau. Nun gut, habe ich noch irgendwas zu sagen? Außer, dass ich mich derzeit damit beschäftige, einen Webshop zu bauen, um ein Buch downzuladen.
Hast gesagt.
Ich habe jetzt auch noch nicht wirklich etwas Gutes gefunden, außer die Lösung eJunkie.
Was ist das?
Ja, das ist einfach ein Webservice und der erlaubt dir, wenn du jetzt ein nicht angreifbares Gut verkaufst, also zum Beispiel eine Musik oder ein PDF oder ein Bild oder so, dann kannst du denen 5 Euro im Monat zahlen und die bauen dann, also die machen dann den Shop für dich, hosten das auch und du hast sozusagen eine Flatrate dafür, dass der Shop funktioniert. Und jemand anderer kann dann da draufklicken, klickt das down, also ladet das down, ohne dass du dich darum kümmern musst und du kriegst eben dein Geld.
Ne? Ist das eine österreichische Plattform?
Nein, also keine Ahnung, aber ich glaube, es ist eher international. Mir hat es ein britischer Kollege gezeigt.
Interessant. Ich bin irgendwann mal über eine österreichische Geschichte, die so ähnlich geklungen hat, gestolpert.
Vielleicht gibt es ja schon mehrere
Nachahmer
oder Ableger oder so.
Der Run ist da, also bevor man von Amazon jetzt endgültig überrollt wird, oder wahrscheinlich ist das eh schon passiert, ist es gut, wenn sich da andere Plattformen herausbilden. Also ich wäre dankbar für neues Futter für meinen Oyo auf wunderbare Weise, die vielleicht nicht in diesen seelenlosen Großshops stattfinden.
Also Oyo ist ein Reader, du magst was zum Lesen haben, oder?
Ja, naja, Inhalte für den Ding und das vielleicht nicht nur über Thalia, Webshop und, oder Amazon. Das wäre schon, da wären solche Plattformen natürlich gut. Ja. Noch was?
Ja, noch etwas. Okay, ich mache mal alle meine Themen, weil ich vermute, dass nach deinem Affenvortrag, nachdem du anfängst,
ich weiß eh nicht, wie weit ich halt... Also
vom Planeten Affen zu reden, werde ich nichts mehr zu melden haben. Du erinnerst dich an meine Book-Crossing-Experimente, so eine Webseite, wo ich dir zum Beispiel ein Buch gebe und seine Nummer reinschreibe und dann hoffe, dass du das dann im Computer einträgst und ich sehe, wo mein oder das Buch dann auf Reisen ist.
Ich kann mich erinnern, ja.
Und in Wien gibt es etwas sehr Interessantes. In Wien gibt es mittlerweile schon 3 offene Bücherschränke. Einer gleich in der Nähe beim alten AKH, beim Zimmermannplatz, also wenn man von hier rauf geht zum Gürtel. Und das ist ein Typ in Wien, der hat die gemacht, die sind so leicht schräg und schief. Schauen so ein bisschen aus wie Kunstwerke und sind einfach ein Kastel mit 2 Glastüren. Ne?
Ja.
Und drinnen sind Bücherregale. Und das Schöne ist, die sind absolut unversperrt. Das heißt, Tag und Nacht können die Leute da ein Buch hineinstellen oder ein Buch hinausnehmen. Und dafür, dass eine Großstadt eher doch anonymisiert ist, man grüßt sich nicht, man kommt eher schwer mit Fremden ins Gespräch, siehst du dann halt da ständig irgendwelche Leute, die da so Bücher durchstieren und welche rein und raus tun und so. Und ich habe mir jetzt, vor ein paar Tagen zufällig da vorbeigegangen, gleich ein gutes Buch gefunden, gelesen und so. Und jetzt habe ich das bei Book Crossing registriert, mit einer Nummer versehen und kombinieren. Ja.
Cool.
Jetzt bin ich gespannt, ob ich da jemals ein Feedback kriege. Muss aber sagen, meine Book Crossing Feedbackrate ist sehr, sehr gering. Also das letzte Mal, glaube ich, von 50 Büchern oder so, habe ich jetzt, glaube ich, bei 2 eine Meldung gehabt.
Okay. Ja, das ist ein nettes Konzept mit dem offenen Buchschrank. Also ich habe sowas Ähnliches, ist mir mal in einem kleinen Lokal oder Vereinslokal begegnet. Kennst du das? VEX? VEKKS nennt sich das. Das ist ein kleines Lokal in der Zentergasse, ganz versteckt. Und dort gibt es einen Vorraum in Wien, ja. Und dort gibt es einen Vorraum, der ist beschriftet mit Kostnix-Laden.
Ja? Ah ja, jawohl, den Kostnix-Laden, da sagt man was.
Richtig. Und da ist das Konzept so. Das sind verschiedenste Sachen, also Bücher, alte Mäntel, Hausrat, alles was man will. Und das einzige lose Regel, die es gibt, du darfst die Sachen mitnehmen. Mhm. Das nächste Mal, wenn du kommst, stellst du was dafür hin. Das ist jetzt überhaupt kein Konzept irgendwie, dass du jetzt genau dasselbe Ding,
ja, ein anderer Ding. Man sollte auch etwas
sehen. Das funktioniert gut. Also
das funktioniert gut.
Ich fand das auch eine wirklich, wirklich nette Idee.
Ja.
Okay. Bereit für den Planetaffen?
Ich bin bereit für den Planetaffen.
Zum zweiten Mal. Ja, ich muss es loswerden, weil ich habe so viel von dem Zeug geschaut. Ich muss es jetzt einmal runterziehen.
Dann habe ich es auch abgeschlossen. Damit es ein bisschen eine Struktur kriegt.
Ja. Okay.
Wie alt warst du, wie du das erste Mal Planetaffen geguckt hast? Bewusst.
Also bewusst geguckt habe ich den ersten Teil wahrscheinlich, wie ich 14 oder 15 war. Ah. Und den ersten Teil, der ist mir auch wirklich hängen geblieben. Der hat mir wirklich gut gefallen. Und die restlichen Teile habe ich nur noch unbewusst mitgenommen. Das haben sie im ORF oder in den anderen Kanälen immer so Sonntagvormittag oder so gespielt. Und da habe ich mir gedacht, aha, komisch, schlecht verkleidete Affen, also schlecht verkleidete Menschen mit komischen 70er-Jahre-Frisur. Mhm. Und habe das eigentlich ziemlich schrottig gefunden. Was ja auch
das
zum
war
Teil
dann die Fernsehserie? Stimmt. Oder?
Na, das waren die restlichen Teile. Ich habe das einfach, also wenn man es von der Optik her betrachtet, mir gefällt ja an Planeta Affen, dass es so viele Kanten und Ecken gibt irgendwie. Und es ist halt nicht so ein perfekt abgeschlossenes Teil. Ich habe beschlossen.
Aber warum du überhaupt davon sprichst, ist, weil es derzeit einen Kinofilm gibt.
Es hat einen Kinofilm, genau. Also jetzt ist er, glaube ich, gerade noch vielleicht in den Kinos.
Ist jetzt Teil 7 oder?
Ist Teil 7, ja, richtig. Boah, Respekt, Chapeau. Und ich habe mir gedacht, ja, den neuen spielen sie, aber da möchte ich mich vorher rein vertiefen und habe dann das gesamte gesamte Universum geschaut. Das gesamte Universum von Planet der Affen umspannt 5 Filme, die in den 70er Jahren gemacht worden sind, dann einen Film, der 2001 gemacht worden ist.
Also der vorletzte sozusagen.
Genau, der vorletzte.
Und war nicht der Fernsehserie auch noch?
Und eine 14-teilige Fernsehserie.
Und wie ich dich kenne, hast du Bücher oder Comics auch zum Thema?
Es gibt ein Buch, von einem Franzosen geschrieben, der die Grundlage für den ersten Teil zumindest bildet. Und es gibt eine Comicserie, auch aus den 70er Jahren, die, glaube ich, auch so um die 14 Episoden hat.
Und die hast du auch?
Na, die Comicserie, die fehlt mir noch. Also ich weiß auch nicht, ob ich das noch schaffe. Ich habe wirklich sehr viel, ich habe den ersten Teil letzte Woche erst nochmal mit einem Freund angeschaut. Also es reicht auch langsam wieder mit den Affen. Oh. Aber es ist mein persönliches, ich habe beschlossen, es ist mein persönliches Star Wars. Ist auch der perfekte Ausstieg, wenn jemand sagt, oh ja, und dann die Cheddars und so, dann sage ich, aber mit Planet der Affen ist das ganz anders.
Dann würde ich vorschlagen, konzentriere dich mal auf den ersten Film.
Ja,
auf den Ursprung.
Der Ursprung ist Charlton Heston in der Hauptrolle. Er spielt einen als Mensch.
Okay.
Und die Ausgangssituation ist so, dass der Charlton Heston, der Astronaut namens Taylor, zusammen mit zwei anderen Astronauten im Weltraum ist und die Theorie der Zeitreise ausprobiert. Dann kommt es natürlich zu einem Zwischenfall. Sie werden in der Zeit viel weiter katapultiert, als sie gedacht haben, landen auf einem anderen Planeten, wo eigentlich Wüste ist. Sie latschen dort ein bisschen rum, sind ganz einsam, treffen auf Menschen. Diese Menschen können aber nicht sprechen, schauen aus irgendwie wie Steinzeitmenschen und sind eigentlich wie Tiere. Und während sie schon sich siegessicher sagen, haha.
Und die sind aber nicht nackt.
Ja, sie sind, sie haben, glaube ich, haben sie Schurze? Sie haben, glaube ich, schon Schurze, so Mad Max-Style ist es, okay. Ein bisschen. Ein bisschen noch lo-feiger als Mad Max. Und als sie sich schon siegessicher sind, dass sie diesen Planeten übernehmen werden, werden sie gejagt von einer Horde von Affen und kommen
und die Affen werden haben gefangen. Kleider an.
Und die Affen sind zivilisiert. Sie lernen diese Gesellschaft kennen. Die Affen sind in 3 Kasten unterteilt. Das sind die Schimpansen mit den grünen Anzügen, das sind die Wissenschaftler, das sind die Orang-Utans, das sind die Philosophen und die Politiker und die Gorillas sind dann die Soldaten. Einfach. Und was mir gefällt an den Filmen generell ist, dass, obwohl es die Zeitreise, ich meine, der Film wollte eigentlich nie fortgesetzt werden, weil wenn man Zeitreise im ersten Teil beginnt, das kann nur in die Hose gehen, von der Logik her. Da ist die Serie auch wirklich schrottig. Aber es wird in jedem Teil eigentlich immer ein sehr ernstes gesellschaftliches Thema behandelt. Und das gefällt mir sehr, sehr gut an dieser Reihe.
Welches Thema ist das beim ersten Film?
Im ersten Film kommt er in diese Gesellschaft und er wird in einen Käfig gesperrt und von zwei Verhaltensforschern, der Dr. Sira und ihrem Mann, den Cornelius, untersucht. Und das Problem, das dort verhandelt wird, ist, es ist halt umgedreht, wie in unserer Gesellschaft wir mit Tieren umgehen.
Es gibt dort Menschenversuche.
Ja, richtig. Jetzt gibt es in der Affengesellschaft Menschenversuche. Und es wird auch nicht gutiert irgendwie, dass der jetzt reden kann. Er muss sich dann vor einem Tribunal verantworten und da wird ihm abgesprochen, dass er überhaupt eine Seele besitzt und er muss dann flüchten. Und es endet der Film damit, übrigens, ich werde jetzt auf jeden Fall spoilen, weil wenn ich diese Geschichten erzähle, ohne zu spoilen, dann hat das ganze Beitrag keinen Sinn. Also anschauen kann man sich die Filme trotzdem. In der letzten Einstellung, eines der depressivsten Enden der Filmgeschichte, wie ich finde,
ist der erste Film.
Da flüchtet er eben und verabschiedet sich von den Affen irgendwie mit Showdown und blablabla, reitet mit seiner Freundin, die er kennengelernt hat, eine Küste entlang und dann trifft er auf die versunkene Freiheitsstatue. Und da dämmert ihm, dass er die ganze Zeit auf der Erde war und dass die Menschheit sich durch einen Atomschlag ausgelöscht hat. Genau, er ist in die Zukunft gereist.
Und das ist genau das, was jetzt bei der Jingle war, bei der Eröffnung, wo er so schreibt.
Richtig, richtig.
Damit haben wir einen super Bogen geschlossen.
Ja, sag ich doch. Ja, die restlichen Teile, ich werde, glaube ich, jetzt, das letzte Mal habe ich ja, also, ja genau, das ist jetzt zu lang, ist auf jeden Fall sehenswert. Also ich drehe nur kurz an, im dritten Teil, der ist noch besonders gut, der nennt sich Escape von der Planets of the Apes, da ist die Situation umgekehrt, da reisen nämlich die 3 Affen in die Vergangenheit und kommen in die damalige jetzige Gesellschaft, also in den 70er Jahre, und die bekommen dann so 5 Minuten Berühmtheit und werden in Shows ausgeführt und sind ganz toll. Und dann kommen sie aber auf den Trichter, sie mal zu befragen, was mit der Menschheit passiert ist und wie die Affen mit den Menschen umgegangen sind. Und dann werden sie gejagt, erbarmungslos. Ja, also also ich kann auf jeden Fall die ersten vier Teile kann ich wirklich empfehlen. Der fünfte Teil geht dann so Richtung Familien-Science-Fiction, da geht es sich auch nicht wirklich aus. Das einzig ernste Thema, was im letzten Teil verhandelt wird, ist, dass zum ersten Mal ein Affe einen anderen Affen tötet. Das ist so irgendwie der Schluss. Jetzt sind sie auch in der Gesellschaft wie die Menschen und mit demselben Problem. Genau, jetzt sind die Affen auf den Mensch gekommen, schön ganz formuliert, ja. Richtig. Die Serie ist nicht wirklich schauenswert, nur wenn man auf die 70er Jahre Affen steht. Die sind halt so wie Colt für alle Fälle, so self-contained Handlungen, spielt auch irgendwie 500 Jahre vor dem ersten Teil und die Menschen können dann noch sprechen und alles ist ein bisschen unlogisch. Es ist nett zu sehen, muss man aber nicht. Und der 2001er Film, der ist ganz interessant, der ist nämlich von Tim Burton gemacht, den kennt man von den Batman-Filmen und von Alice im Wunderland. Und den Film unter Tim Roth, ein berühmter Schauspieler, den kennt man von Lie to Me beispielsweise, der spielt einen psychopathischen Affengeneral. Und ich finde die Ausstattung in der ersten Hälfte vom Film einfach fantastisch. Also die Affenstadt und wie das alles ausschaut und die Affen dann schon mit modernen Frisuren natürlich, 2001. Und das ist visuell sehr schön, ansonsten ist der Teil vollkommen sinnentleert. Und der letzte Teil, den ich mir jetzt letzte Woche angeschaut habe, also
du warst im Kino, oder?
Ich war im Kino, haben wir natürlich ein altes, also wenn ich das alles schaue, dann muss ich den aktuellen schauen. Der ist ein Reboot und spielt in der Jetztzeit und geht von der Theorie aus, dass Affen mit Alzheimer-Medikamenten behandelt werden. Und da wird einer dann schlau. Und so dreht sich das Ganze um. Und ich muss sagen, wenn man die Reihe mag, Planet der Affen, wenn man prinzipiell das mit anfangen kann, dann weiß man, okay, sie haben es jetzt nicht wie komplett peinlich und furchtbar gemacht. Sie haben eigentlich ganz anständig irgendwie agiert in dem Film und er ist eigentlich ganz, ganz sehenswert. Ja. So viel dazu. Das ist nämlich vielleicht gut, dass das letzte Mal die Aufnahme eingegangen ist, weil ich kann mich erinnern, ich bin dort akribisch jeden Teil durchgekackert.
Vielleicht ein wir haben noch Stoff für viel. 7 Sendungen.
Genau. Wir sind ja am Planet Affen sozusagen.
Ja. Passt, ja.
Haben wir noch was? Haben wir noch Ankündigungen oder so? Fürs nächste Supertron haben wir besprochen.
Ja, vielleicht eine kleine Ankündigung. Ja. Falls ich es schaffe, diesen Podcast jetzt noch im August zu veröffentlichen. Mhm. Jetzt ist gerade der 30. Ne?
Schon knapp, ja.
Donnerstag, das ist der 1. September,
ja, da
ist 20 Jahre Linux-Jubiläum.
Ah.
Und aus diesem Anlass macht die Grazer Wirtschaftskammer einen Vortrag mit Klaus Knopper, einem Erfinder von Knoppix.
Ach, ein genialer Mann,
finde ich. Dem Chef vom Linux-Magazin, Linux Magazin, ja, der ist eingeladen. Und noch einer, ich nehme an, der von Krümmel, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Alles toll.
Also wer am Donnerstag Nachmittag um 15 Uhr immer schon in Graz sein wollte, in der Wirtschaftskammer, dort ist eben so eine Veranstaltung. Und danach gibt es dann die Weizer Knoppix-Tage, das macht jetzt der Helmut Peer.
Mhm.
Das ist der Lehrer in Weiz, der auch das Desktop for Education, also so eine auf Schulen basierte Linux-Distro macht.
Ja.
Und der hat eben den Klaus Knopper zu sich eingeladen. Das waren früher die Tamsweger Knoppix-Tage und das findet er heuer irgendwie nicht mehr statt. Jetzt findet das in Weiz statt. Und da ist am Freitag und am Samstag eben sein kleineres österreichisches Linux-Treffen. Ich werde schauen, dass ich ein paar Interviews mache von dort.
Ja. Ich bin ja ein schwerer Fan von Klaus Knopper, weil ich finde, dass seine Idee vom Live-Image, dass man von...
Die hat sich mächtig durchgesetzt.
Wahnsinn. Ja. Und ich finde es revolutionär. Also was ich wirklich toll finde, ist zum Beispiel bei Distributionen wie Ubuntu, dass man ein Live-System bootet. Man hat dann einen vollen Desktop zur Verfügung, kann während der Installation surfen, tippen, machen, was man möchte. Also man hat ein System, bevor man ein System hat. Das finde ich großartig.
Ja, da war Knoppix eigentlich das Erste, ne?
Ja, das wirklich eben. Und das hat um sich gegriffen. Ich meine, die Anwendungsfälle sind endlos. Also allein schon Live-Images.
Können die unfreien Betriebssysteme das eigentlich? Also für die Leute, die sich das selber installieren und nicht fertig beim Niedermeyer kaufen?
Ich glaube nicht. Ich weiß nicht.
Also die mit Apple Windows, Leute, die letzte Windows-CD, kannst du das sicher nicht
können. Kannst du sicher nicht. Also ich glaube, der Lärm wird nur auf einen USB-Stick ausgeliefert, aber ob das dann eine Live-System-Technologie dahinter steckt, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir
aber auch immerhin kannst du es vom Stick
und installieren. Der CD, ja, das war auch schon. Das ist jetzt auch wirklich mal notwendig. Ich bin ja ein Feind von optischen Medien, muss ich sagen.
Na gut, dann verabschieden wir uns.
Ja.
Bis nächsten Dienstag wahrscheinlich.
Nächsten Dienstag, ja. Schön war's.
Okay. Danke fürs Zuhören.
Bis dann.
Jetzt haben wir